Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de.
Glück auf und herzlich willkommen beim Knappencast. Mein Name ist Marco und ihr wisst, dass der Gründer dieses Podcasts, der Fabian, diesen Podcast verlassen hat. Seitdem bin ich alleine und ich lade mir jedes Mal einen Gast an. Und dieses Mal ist es eine Ehre für mich. Es ist eine Legende unseres Vereins. Und da will ich gar nicht lang drum rumreden. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Dietmar, oder die Fans gerne sagen, Didi Schacht.
Ja, hallo, Glück auf.
Glück auf. Didi, es war so, wir haben uns vor einer Woche verabredet, dass wir den Podcast machen. Und eigentlich war mein Plan, dass ich so den Headliner mache. Wie macht man Aufstieg oder wie gelingt Aufstieg? Und ja, es war ja die ganze Zeit so, dass die Schalker mal so 1, 2, 3, 4 Punkte immer dahinter lagen und man dachte so, ja, das geht jetzt bis zum Ende der Saison, entscheidet sich dann an den letzten Spieltagen. Und jetzt seit dem Wochenende ist irgendwie alles anders, wir sind ewig weit weggefühlt und deswegen die Einstiegsfrage, wie hast du denn das Spiel, wie hast du das, was dann passiert ist, Trainerentlassung, wie hast du das erlebt und wie fühlst du dich jetzt damit, wie fühlt sich das an?
Ja, das Spiel habe ich erlebt als Co-Kommentator von Schalke TV, zusammen mit Jörg Sevenheim. Also war live im Stadion. Die Mannschaft hat kein gutes Spiel gemacht. Wir waren defensiv zu offen, haben offensiv sicherlich 3 Kopfballtore durch der Rodde gemacht, aber dann in der letzten Minute absolute Übersicht verloren, unnötiger Ballverlust und sind dann in ein Konter reingelaufen, der uns am Ende das Spiel hat da verlieren lassen. Und wir haben in Karlsruhe 2 Punkte liegen gelassen. Wir haben jetzt 3 Punkte liegen gelassen. Das sind 5 Punkte, die uns fehlen. Dann muss man sich noch zurückerinnern an unser schlechtes Spiel in Düsseldorf. Da ist so viel jetzt mittlerweile zusammengekommen, so dass dann ich schon zu Jörg Sevenheim gesagt habe, das wird keine ruhige Zeit für unseren Trainer, Dimitri Gramotzis. Ich dachte allerdings, dass er noch bis zum Saisonende bleiben darf und war dann schon ein bisschen überrascht, als es dann Sonntagmorgen hieß, Gramotzis muss gehen.
Wie ist das für dich? Ich habe dich da, also das Lustige war, ich habe das Spiel ausnahmsweise nicht live sehen können, also habe ich es mir tatsächlich danach auf Schalke TV angeguckt und da war ich natürlich sehr überrascht und fand das natürlich die perfekte Vorbereitung, dass ich dich da auch gehört habe. Und da habe ich dich kennengelernt, das fand ich ganz faszinierend, so als sehr direkt, als sehr aussagekräftig und stark, wie du da gesprochen hast über die Spieler, nimmst kein Blatt vor den Mund. Was sagst denn du jetzt von dir persönlich? Also findest du das richtig? Entspricht das auch deinem Fußball-Sachverstand, sagen wir es mal so, die Entlassung?
Nein, ich muss so sagen, ich kenne Dimitri Gramotzis, wir haben öfter miteinander gesprochen und ich habe damals schon zu ihm gesagt, wieso hast du die Mannschaft im April übernommen, kurz vor dem Abstieg, weil du wirst mit einer schweren Bürde in die neue Saison gehen. Da sagt er mir, pass auf, Didi, wenn man mich fragt, ob ich Schalke 04 trainieren kann und ich war fast ein Jahr lang arbeitslos, da ist doch selbstverständlich, wenn ich die Möglichkeit habe, so einen tollen Verein zu trainieren, dass ich das Angebot annehme. Wo ich in Anführungsstrichen natürlich für ihn auch Verständnis habe. Wer Schalke 04 trainieren darf und trainieren kann, geht meistens sogar barfuß zu unserem Verein. Ja. Muss man ganz klar sagen. Ja. So, dann hat er angefangen, ist ganz gut gestartet, dann ist aber wieder, dann waren wieder 1, 2 schlechtere Spiele, dann hat er mal eine Woche nicht trainiert, dann wurde das Spiel auch wieder gewonnen, dann hat er die Umstellung im Pokalspiel gegen 60 München gemacht, was dann auch diesmal in die Hose ging, dass wir ausgeschieden sind, was uns auch wieder einiges an Geld gekostet hat, was wir sehr gut gebrauchen konnten und immer noch können. Und dann kam in Düsseldorf der Auftritt, wo er umgestellt hat, Bülter auf die rechte Seite defensiv, was dann fürchterlich in die Hose ging, auch wenn er den Schaden dann in der Halbzeit behoben hat. Man muss im Endeffekt sagen, die Mannschaft hat nicht variabel reagiert, taktisch ein bisschen zu eintönig, nicht mal irgendwelche Kniffe einfallen lassen. Ebenso hat er dann, wenn man die Manche von Spielen sehen, Auswechslungen teilweise auch relativ spät vorgenommen. Hätte vielleicht schon das eine oder andere Mal eher wechseln sollen und müssen auch. Und sein größtes Problem war allerdings, was ich eingangs sagte, dass er die Bürde des Abstiegs einfach mitgenommen hat in die nächste Saison. und so auf Schalke niemals richtig angekommen ist. Ich habe ihn mal so ein bisschen damit verglichen mit dem Keller, der auch
Ja.
damals unser Trainer war. Und er ist nie warm geworden mit den Fans.
Okay.
Die Fans haben ihn nie akzeptiert, obwohl er die Mannschaft in die Champions League geführt hat. Mit einer der besten Punkte-Durchschnitt geholt hat, die je ein Trainer auf Schalke geholt hat. Und ich sagte dann auch zu Jörg bei Schalke TV, ich sagte, wir brauchen im Sommer einen neuen Trainer. Aber wir brauchen einen neuen Trainer, der im Sommer beginnt. Und jetzt hat man sich ja von ihm getrennt. Und ich bin der Meinung, dann kam für mich nur zweimal in Frage. Das ist Mike Büskens oder man holt den alten Peter Neururer zurück. Ein Mann, der Schalke lebt, liebt und vor allen Dingen kennt. Und wenn er sich das ein oder andere Mal auf den Mund schon verbrannt hat, mit dem einen oder anderen, was er gesagt hat, spielt keine Rolle. Aber er ist ein Motivator. Ich selber habe ihn damals als Trainer kennenlernen dürfen. Er kann motivieren, er weiß Bescheid, was im Fußball ist. Und für 9 Spiele, hatte ich gesagt, wäre Neururer oder Büskens die idealen Leute. Und dann kann im Sommer ein neuer Trainer beginnen, bei Null. Wir müssen jetzt sehen, was Mike aus dieser Situation macht, aus seiner Position ausmacht mit der Mannschaft. Was kann er ändern? Er kennt die Mannschaft, er ist Co-Trainer. Sicherlich denke ich, er sollte erstmal eine lange Hose anziehen, wenn er jetzt Cheftrainer ist. Wenn er mit der kurzen Hose da sitzt, auch wenn es jetzt ein bisschen wärmer wird. Aber er muss wirklich jetzt gucken, dass er alles nochmal aus der Mannschaft rausholt. Wir brauchen aus den letzten 9 Spielen 6 Siege.
Auf jeden Fall.
Ja. Möglicherweise noch in Anführungsstrichen das Unmögliche wahrzumachen.
Ja, ich würde noch mal einmal gern, weil du ja auch sagst, du kennst ihn oder hast mit ihm gesprochen, auf Gramotzis zu sprechen kommen, weil du das mit Jens Keller verglichen hast. Jetzt so aus meiner Fanperspektive bin ich mit Jens Keller und alle anderen auch nicht warm geworden. Ich sage das jetzt einfach mal so charakterlich. Ja, also der ist einfach, mag ich irgendwie nicht so als Mensch oder ist nicht so ein Menschenfänger oder ist irgendwie ein bisschen komisch. Und da finde ich jetzt, bei Gramotzis ist das aber nicht der Fall. Also das ist ein sympathischer Mensch, mit dem kann man auch warm werden. Ja, der hat auch, finde ich, den richtigen Ton getroffen. Und du hast ja eben aber, sagen wir mal, ja, tatsächlich so taktische Nachlässigkeiten, sagen wir es mal, bei der Aufstellung zu spät gewechselt, eintönig im Spielstil. Und ja, meine Frage ist dann so ein bisschen an dich, auch mit deiner Erfahrung. Das ist ja nicht so, das, was du jetzt sagst, ich kenne ja die Foren, was die Schalke-Fans sagen in anderen Podcasts, die sagen das ja eigentlich von Anfang an, was weiß ich, warum macht der nur Dreierkette, so die Wechsel. Und das war meine Frage, ist das dann in so einem Team, in so einer Mannschaft, da muss es doch auch andere geben, also sprich die Co-Trainer, die Spieler, der Manager, die das dann auch erkennen und sagen, irgendwie ist das ein bisschen eintönig. Wieso kommt man da nicht an den Cheftrainer ran oder hat er dann wirklich noch so eine hierarchische Position, dass er sagt, ja, aber das, was ich entscheide, da lasse ich mir nicht reinreden. Wie habe ich mir das vorzustellen?
Es ist ja nun mal so, dass der Trainer die alleinige Verantwortung trägt. Also muss er auch seine Entscheidungen alleine treffen. Es ist sicherlich so, dass er mit seinen Co-Trainern sich abstimmt. Ich als Trainer höre auch mal in die Mannschaft rein, was die denkt. Ich habe zum Beispiel am Wochenende gedacht, dass es besser gewesen wäre, wenn wir 4-4-2 gespielt hätten. Oder wir hätten 4-2-3-1 gespielt. Hätte ich als besser angesehen. Einmal zur Absicherung hinten, wenn man gesehen hat, wie viele Konter wir gelaufen sind, hatten wir ein Mittelfeld auf dem Platz. Das waren 4 junge Spieler. Dahinter hatten wir sicherlich in Anführungsstrichen 3 Erfahrene, die Sané, der Zentrale, Kaminski und dann unseren Japaner. Da haben wir auf der rechten Seite mitgespielt. Dann wurde Sané schnell verletzt, da musste unser Japaner in die Mitte und dann wurde Chao eingewechselt, der für mich eine Katastrophe gespielt hat.
Ja.
Also das war ja, das konnte man sich kaum ansehen, ein Unsicherheitsfaktor sondergleichens. Und da hätte ich mir sicherlich mehr versprochen und auch eine Reaktion des Trainers versprochen, dass er schnell umgestellt hätte.
Ja, war nicht so. Jetzt stehen wir da, jetzt hast du es gesagt. Du jetzt Bui oder Neururer vorgeschlagen. Jetzt ist Bui geworden. Das Interessante finde ich jetzt, der sich dazu öffentlich geäußert hat, war Peter Neururer und hat das stark kritisiert. Ne? Also der hat dann gesagt, oh, das ist aber nicht das Richtige, jetzt den Bujo zu nehmen und so.
Ja, aber das meinte er ja anders. Er meinte, ich habe das auch gelesen, Und ich hatte mit Peter auch am Sonntag noch kurz telefoniert. Also ich sehe das ein bisschen anders. Er meinte, ob es jetzt das Richtige ist, den Co-Trainer zu nehmen, ob der neue Impulse setzen kann. So, das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Das Einzige, was man weiß, ist, dass Bujo auf Schalke auch eine Legende ist,
Absolut.
der Schalke auch lebt und liebt. Für sich selber, aber auch für die Fans. Und er kennt den Verein und er kennt die Mannschaft. Was er jetzt daraus macht, müssen wir uns alle überraschen lassen. Ob er das System ändert, ob er die Aufstellung ändert insgesamt, welche Spieler er aufstellt. All das ist jetzt Bujo alleine überlassen. Dafür ist er jetzt der Cheftrainer. Und ich glaube, Peter meinte, ob der Co-Trainer dazu jetzt in der Lage ist, das alles so zu machen und wirklich den neuen Impuls geben kann. Oder ob ein Mann von außerhalb in dieser Hinsicht besser gewesen wäre. Aber von außerhalb, muss man ja auch ganz klar sagen, ist ja auch nicht jeder Trainer, der jetzt sagt, ich übernehme mit Schalke für 9 Spiele
Klar.
und danach bin ich wieder weg vom Fenster, weil der Verein jemand Neues holt.
Klar. Ja, also ich finde es auch, also emotional hat man auf jeden Fall nichts falsch gemacht, das würde ich mal sagen. Und in den, man hört ja viel und so, wie beim Knappencast auch. Und da habe ich schon ein paar Nachrichten bekommen, dass zumindest durchgedrungen ist, dass eben Bujo oder der Kreuzer auch, dass die schon gerne mal auch das System geändert hätten, aber damit halt eben nicht durchgekommen sind bei Dimi. Also von daher habe ich da jetzt auch ein bisschen Hoffnung, dass da ein bisschen mehr Variabilität reinkommt.
Er muss ja was ändern. Wenn er nichts ändert, dann ist er der falsche Trainer. Er muss ja was ändern.
Er wird
Weil
was
dann,
ändern, ja.
erst muss er sich ja auch nochmal überzeugen lassen, dass er das überhaupt macht, weil mir hat er vor 2 Wochen noch gesagt, ich will das gar nicht machen.
Ja.
Ich möchte gar kein Cheftrainer sein, weil ich ihm auch schon im letzten Jahr gesagt habe, warum hast du die Mannschaft nicht bis zum Sommer übernommen? Und dann sagt er zu mir, nee, ich möchte das nicht, Didi. Ich mache lieber den Hermann Gerland. Bin dabei, habe in Anführungsstrichen meine Ruhe, kann aber meine Ideen einbringen.
Vielleicht die einzige Gefahr, die ich auch so sehe, ne? Dass da vielleicht so ein bisschen die, wie sagt man so schön, intrinsische Motivation oder so, die absolute Überzeugung, dass er das halt eben vielleicht so ein bisschen jetzt reingeworfen wurde, ne? Aber lass uns überraschen, würde ich sagen.
Ja, aber er hat mit dem Hüb gesprochen und Hüb hat gesagt, mach das. Und also. Er macht es, soll es jetzt machen. Jetzt ist er ja noch, ich weiß nicht, ob er sich heute freigetestet hat. Weiß jetzt nicht, ob er ab morgen oder übermorgen ins Training einsteigen kann. Habe ich noch nicht den neuesten Stand.
Wäre schon wichtig. Jetzt würde ich gerne mal vom Aktuellen ein bisschen zu dir kommen. Ja, was ich mir auch vorher überlegt habe, war, wäre so meine Frage gewesen an dich: Wie verfolgst du eigentlich den Fußball? Wie läuft bei dir so ein Spieltag ab? Wie gehst du da mit oder nicht? Und jetzt habe ich es ja schon erzählt, war es ja lustigerweise so, dass ich dich da gehört habe. Das heißt, also ich habe ja mitgekriegt, wie du so ein Spiel lebst und liebst. Und was mir aufgefallen ist, ist, das ist ja wie ein Fan, ne? Also du hast da ja bei diesem als Co-Kommentator immer, oh Mann, geh doch mal durch. Und ja, also wie wir auch alle zu Hause vom Fernseher sitzen und das kommentieren, so hast du das auch gemacht. Meine Frage an dich ist, was ich gelesen habe, du kommst ja aus Duisburg und du bist ja mit dem MSV groß geworden, ne? Und hattest du denn schon als Kind ja irgendeinen Bezug zu Schalke oder war das einfach so, dass du sagst, der nee, MSV ist mein Verein und Schalke, so wie alle anderen Westvereine, habe ich Sympathie, oder wie war das bei dir?
Als ich mit 8 Jahren zum MSV Duisburg gewechselt bin, ich habe das auch in meinem Buch geschrieben, habe ich vor den Ball getreten mit der Spitze, mit der Picke. Und da haben mich alle ausgelacht. Und dann bin ich nach Hause und habe zu meiner Mutter gesagt, pass mal auf, dem werde ich es allen zeigen. Irgendwann werde ich über die lachen. Und so habe ich dann meine gesamten 10 Jugendjahre beim MSV Duisburg verbracht und noch 5 Jahre als Profi. Und ich habe es geschafft und ich habe zum Schluss gelacht. Für mich gab es zu dieser Zeit damals nichts anderes als den MSV Duisburg. Nur dann ist es irgendwann mal so, dass auch die Offiziellen des Vereins denken, ach, das ist ja unser Didi, der bleibt ja sowieso immer, der wird ja nicht wechseln, den können wir das oder das Angebot machen. Der ist ja hier groß geworden, für den ist ja MSV das Größte. Nur irgendwann ist es dann auch mal so weit, wo du sagst, so, jetzt möchte ich auch mal was Neues und was anderes kennenlernen. Und das habe ich dann gemacht. Schalke, war, als ich Duisburger war, natürlich für mich nicht, aktuell in diesem Sinne. Und als ich dann bei anderen Vereinen gespielt habe, ich kann mich daran erinnern, als ich bei Alemannia Aachen war, und da war mein Trainer, den ich vorher in Bielefeld hatte, Horst Franz, Trainer beim FC Schalke 04, und wir haben dann gegen den FC Schalke 04 gespielt, haben 2:0 gewonnen am Tivoli. Ich habe sogar noch ein Tor gemacht. Und ich fand das faszinierend, die ganzen Fans, das Ganze drumherum beim FC Schalke. Und als dann mein damaliger Trainer nach dem Peter Neururer zu Schalke 04 gewechselt ist und dann zu mir sagte, ich werde dich nach Schalke holen. Und ich dann bei diesem legendären Spiel Schalke 04 gegen Blau-Weiß Berlin, als wir 4:1 gewonnen haben, auf der Tribüne saß mit meiner Frau und meinen Eltern. Da hatte mich das Fieber schon gepackt und ich hatte den Virus schon in mir. Und für mich gab es dann natürlich auch anderes als für den FC Schalke zu spielen. Dass ich es geschafft habe in meinen 3 Jahren, die ich ja dann, meine Karriere musste ich aufgrund von Verletzungen beenden, die ich es geschafft habe, innerhalb von 2, 3 Jahren dort diesen Status zu erringen, den ich bis heute noch habe, das macht mich natürlich sehr stolz. Das lag natürlich auch an meiner gesamten Art, Fußball zu spielen. Ich habe immer alles gegeben, ich war immer bis zum Ende gefightet. Ich habe sicherlich den ein oder anderen Spieler, der technisch besser war als ich, was nicht heißt, dass ich nicht Fußball spielen kann, sonst hätte ich nicht in der ersten Liga Fußball gespielt. Aber ich habe alles gegeben und ich war immer Fan. Ich habe mich den Fans gestellt, sei es nach Niederlagen, sei es nach Siegen. Heute ist es ganz anders geworden. Heute die Security, du kommst dann auf, wenn ich früher zum Training gekommen bin, haben die unten schon auf dem Parkplatz gestanden und haben auf mich gewartet. Im Spiel bin ich runter, da standen die dort und ich habe mich mit den Fans unterhalten. Gibt es ja heute alle nicht mehr. Aber ich bin ich auch ganz ehrlich, immer wieder überrascht, wenn ich auf Facebook schaue, welche wahnsinnige Unterstützung ich da bekomme oder auch wie man mich in Anführungsstrichen feiert.
Ja.
Und ich bin auch sehr stolz darauf. Ich bin das letzte Mal noch ausgezeichnet worden als Legende war im Legendenkalender. Zusammen mit Kutora Cheppan,
Oh, ja.
wenn man sich das überlegt, das ist
Ja.
ja unglaublich.
Ja, ich kann es nur bestätigen, also kriegst von mir auch nochmal. Ich finde, was man ja nicht vergessen darf, ich begleite den Verein jetzt auch schon weit über 40 Jahre und in der Zeit habe ich 4 Titel miterlebt. Und ja, wenn man es will, 3 Aufstiege, aber natürlich dieser letzte Aufstieg 91, das ist ja der, der dann zählt, wo dann auch was draus gewachsen ist. Und ja, dann bleiben ja auch nur 4 oder 5 Kapitäne, die dann da vorne an der Spitze stehen und dementsprechend gehörst du da eben dazu. Nochmal einmal auf dein Fan-Dasein. Also mir geht es ja so, wahrscheinlich den meisten Zuhörerinnen auch, wir haben das quasi mit der Muttermilch aufgesogen, ja. Das heißt also, wir kennen nichts anderes und dementsprechend sind wir mit unserem Leib und unserem Leben immer dabei. Und wenn ich dich jetzt richtig höre, war das bei dir halt eher dann so im Erwachsenenalter, im jungen Erwachsenenalter, dass dich der Virus infiziert hat. Und trotzdem bist du aber heute genauso dabei wie wir, die wir das von unserer Kindheit an kennen, ne? So den Eindruck habe ich, oder?
Ja, mich hat der Virus ja infiziert als Spieler.
Genau, ne?
Das ist mal was ganz anderes, als wenn man jetzt von Anfang an Fan des Vereins ist. Ich bin mittlerweile Fan des FC Schalke 04, weil ich von dem Virus befallen bin, weil ich meine schönste Zeit und auch sehr erfolgreiche Zeit beim FC Schalke 04 hatte. Ich werde niemals vergessen, das Aufstiegsjahr. Und wenn du dann die Mannschaft als Kapitän in die erste Bundesliga führst und dann auch noch in der ersten Bundesliga als Kapitän auf dem Platz stehst, auch als Spieler gar nicht vergessen. Ich werde auch nie vergessen, wie nach unserem letzten Spiel 100.000 Menschen vom Stadion waren und auf der Bühne waren und mit den Fans gefeiert haben. Und das ist einfach unglaublich. Das kann man gar nicht beschreiben und das weiß ich noch wie heute. Genauso weiß ich wie heute, als wir Dortmund 5:2 geschlagen haben. All diese Dinge, das habe ich noch genau vor Augen. Und ich glaube, dass ich einfach auch verinnerlicht habe, das, was die Schalker Fans lieben. Die absolute Bereitschaft für den Verein, für die Mannschaft Gelsenkirchen, einfach alles zu geben. Und das hat im letzten Jahr und im Jahr davor beiden Mannschaften oder den Spielern gefehlt. Wenn ich da an Spieler wie Mustafi denke,
Das
da
kann man wohl sagen.
kriege ich
Ich
Magenschmerzen, die
auch.
alles kaputt gemacht haben, was wir damals mit dem Aufstieg angefangen haben aufzubauen und was alle Mannschaften danach und alle Spieler danach weiter aufgebaut haben. Yes. Schalke zu einem absoluten Top-Club in der Bundesliga gemacht haben. Haben diese für mich, wenn ich das schon lese, dass ein Mustafi sich Profi schimpft, wenn er dann weggeht und über unseren Verein schimpft, finde ich für mich Wahnsinn. Eine absolute Frechheit.
Okay, ja, lass uns da vielleicht gleich nochmal drauf gucken, um das abzurunden. Jetzt fiese Frage vielleicht. Der MSV steigt wieder auf und Schalke nicht. Und die stehen beide nächstes Jahr am letzten Spieltag, da spielen sie gegeneinander. Und einer von beiden steigt auf und der andere nicht. Für wen bist du dann?
Ja, da brauche ich mir keine Gedanken machen, weil der MSV nicht aufsteigt. Schalke immer Schalke ist. Und einmal Schalke, immer Schalke.
Toll. Das ist halt. Ja, das finde ich ganz spannend, sowas, weil das, wie gesagt, man als Fußballfan kennt man ja viele, die, wie gesagt, so im Erwachsenenalter irgendwie erst später zu was gekommen sind und irgendwie macht das manchmal einen anderen Eindruck. Bei dir aber echt überhaupt nicht. Dann lass uns doch mal,
Ich bin ja jetzt nochmals, ich bin ja kein Fan. Ich bin nach wie vor ein Teil des FC Schalke 04.
Oder so, ja.
Nee, das ist einfach so. Ich habe nach wie vor nämlich an Veranstaltungen teil. Ich werde eingeteilt, wenn irgendwo meine Fanveranstaltung ist oder ich werde halt hier zum Schalke TV eingeladen oder wir haben unser Legendentreffen. Mhm. All diese Geschichten. Oder Sky interviewt mich über den FC Schalke 04, mit dir große Schlamann. Solche Sachen. Und dementsprechend bin ich natürlich Schalke 04 in jeglicher Hinsicht.
Teil der Familie. Und fällt dir ein, habe ich mal überlegt, du hast es ja richtig gesagt, du hast 2 Jahre und dann noch 5 Spieltage, also knapp ein bisschen mehr als 2 Jahre, hast du gespielt. Und da habe ich mal überlegt für mich, wen gibt es denn noch in unserer Zeit, wo nur 2 Jahre da war und trotzdem, wo man hinterher sagt, das ist eine Legende. Mir fällt einer ein, ad hoc. Fällt dir noch jemand ein, wo du sagst, boah, der hat nur ganz kurz gebraucht und ist trotzdem jetzt für immer dabei?
Nein, im Moment nicht.
Naja, also den ich meine für 2 Jahre ist Raoul. Also der.
Raoul ist natürlich, ja.
Ich auch. Oh, guck, dann stehst du mit dem, dann stehst du mit dem in einer Stufe, ihr beide habt 2 Jahre gebraucht und seid Legenden beim ruhmreichen FC Schalke 04, das ist toll.
Aber sich nicht mit, und er spricht noch ein bisschen besser Spanisch.
Sonst gab es keine Unterschiede, so würde ich es auch abschließen.
Also, muss man, vielleicht hat er ein bisschen bessere Technik. Oder lass mal dahin
stellen. Ja, genau. Jetzt lass uns doch nochmal, wenn du es schon angesprochen hast. Ja, jetzt hast du Mustafi genannt. Ich würde so weit gehen, oder habe ich hier auch schon an dieser Stelle schon des Öfteren gesagt, ob es eine schlechtere Managerleistung als die von Christian Heidel jemals in der Bundesliga gegeben hat, weil irgendjemand muss ja diese ganzen Spieler auch zusammenkaufen und da eben nicht auf den Charakter achten und nicht darauf achten, ob die alles für den Verein geben, ob die zusammenpassen, ob das charakterlich stimmt. Das ist gar kein Angriff jetzt auf den Menschen Christian Heidel, weil man sieht ja auch, dass der sogar funktioniert in Mainz vorher und jetzt auch wieder nachher.
Aber nur in Mainz.
Ja, eben. Genau, das ist das, was ich sagen wollte. Aber diese Leistung, die war schon unterirdisch, oder? Kann man das nicht so sagen? Also das, was er da abgeliefert hat, wenn man sich das vorstellt, wie innerhalb von 3 Jahren kein Spieler mehr im Kader war, der länger als 3 Jahre dabei war, also alle, die irgendwie Verbundenheit hatten, Kontinuität, das wurde alles aussortiert. Das war schon gruselig. Und da kriege ich manchmal, sorry Christian Heidel, echt noch Albträume, wenn ich an dich denke, oder? Wie geht's dir da? Oder siehst du das wirklich mehr so auf die Spieler und denkst, nee, der Manager, der hat da...
Nein, also man muss ja so sagen, Christian Heidel, auch für ihn war Schalke 04 einfach nochmal zu groß. Er ist hier hingekommen mit sehr viel Vorschusslorbeeren von Mainz 05, aber mir war von vornherein klar, wir sind nicht Mainz 05. Respektierlich gegenüber Mainz 05, wir sind ein toller Verein. Dort hat Heidel vorher tolle Arbeit geleistet. Hat auch jetzt wieder tolle Arbeit geleistet. Leistet bisher tolle Arbeit, sieht man. Sie sind in der ersten Liga, er hat den richtigen Trainer geholt. Leider Gottes hat er auch Schalke alles falsch gemacht, was man als Manager falsch machen kann.
Ja, alles.
Auch er ist niemals angekommen. Er kam immer wieder Sunnyboy daher. Das kommt bei uns einfach nicht an.
Nee.
In Mainz, da war er der Autoverkäufer, da ist er klargekommen. Da hat man das akzeptiert, da gibt es eine Zeitung, bei uns gibt es mehrere Zeitungen. Schalke 04 steht mehr im Rampenlicht als Mainz 05. Und damit muss man umgehen können. Leider Gottes hat Clemens Tönnies ihn mit allen Vollmachten ausgestattet. Und wenn man dann sieht, welche Erlöse er für uns reingeholt hat, welche Verkäufe er getätigt hat, lässt sich ja heute noch dafür feiern, dass er für 50.000 Sané
Ja,
verkauft hat.
unfassbar, finde ich auch, ne? Wo der gerade am aufsteigenden
So.
Ast war und
Ja, da lässt er sich heute noch für
ja.
feiern. Gut. Aber man muss auch die ganzen Flops sehen, die er gemacht hat. Wo jetzt allerdings nicht Mustafi dazu gehört, den hat er ja nicht gehört. Das waren ja die Noteinkäufe, Kolasinac und Mustafi von Christian Groß damals, als er Trainer war. Und Jochen Schneider war ja da auch noch dran. Wobei ich Jochen Schneider für einen ganz tollen Manager an für
Ja.
sich halte. Nur leider war er zur falschen Zeit auf Schalke, hatte sehr viele private Probleme. Seine Frau war schwer krank, immer her, hin und her. Alles ist einfach zu dieser Zeit auf einmal gekommen.
Ja. Jetzt
Da
hast du.
muss man ganz einfach sagen, nicht zu vergleichen mit Heidel. Und wir können an für sich nur froh sein, dass Heidel nicht mehr für unseren Verein lebt.
Auf jeden Fall. Hat sich auch entsprechend an der entsprechenden Stelle aus dem Staub gemacht. Du hast aber eben, ja, Herrn Tönnies angesprochen und hast natürlich gesagt, dass er ihn leider mit allen Vollmachten ausgestattet hat. Von außen betrachtet ist das ja auch eine falsche Einschätzung gewesen, genau wie bei Jochen Schneider, ne? Das kann man ja schon so sagen, oder? Dass da der mächtige Mann im Verein ja irgendwie so bei seiner eigenen Vorstellung ein bisschen gestolpert ist, oder? Also ich meine, das ist ja dann die Aufgabe von jemandem, wenn man sagt, ich statte den jetzt hier mit allen Vollmachten aus, dass der entsprechend passt. Und das, also mir ist es dann manchmal zu einfach zu sagen, das ist alles Christian Heidel oder Jochen Schneider, sondern ich finde schon, dass es dann wichtig ist, auch zu sagen, ey, da war aber an oberster Stelle, da hat jemand sehr blauäugig gedacht, ne?
Ja, sagen wir mal so, leider hatte er kein gutes Händchen bei der
Ja.
Auswahl der Kandidaten, die er zum FC Schalke 04 geholt hat. Hier in dieser verantwortungsvollen Position installiert hat. Fing damals mit Magath an. Magath hat sicherlich uns auch in die Champions League geführt. Hat damals uns ins Pokalendspiel geführt gehabt. Magath hat Raul hier hingeholt, muss man auch
Absolut,
ganz
ja,
sagen,
klar.
auch wenn er noch 40 andere Spieler geholt hat.
Ja.
Ja, aber dann kam Horst Held, der bis dahin an für sich auch hier gut, ganz gute Arbeit geleistet hatte.
Fand ich
Und
auch, ja.
dann hat man ihn auch weggeschickt. Vorher war noch Andreas Müller, den dürfen wir auch nicht vergessen, der auch keine schlechte Arbeit geleistet hat. Sicherlich hat man bei ihm immer gesagt, okay, er hat auch mal für Schalke gespielt und ja, ob er diese Impulse setzen kann, genauso wie man jetzt gerade bei Bujo sagte, das ist ja nicht immer, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ja, und dann kam eben Heidel. Jeder weiß ja, der mit Tönnies wollte immer eine ganz große Lösung. Deswegen hat er sich ja auch mal mit Oliver Kahn getroffen,
Ja.
ja, was nicht zustande kam. Heidel war ein Fehlgriff, Jochen Schneider war leider Gottes, muss ich ganz ehrlich sagen. Also verpflichtet worden ist, habe ich gesagt, sensationell, toller Mann. Und dann ist aber auch wirklich alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Ja, und wir sind dann leider Gottes wieder aus der ersten Liga runter, weil wir falsche Trainer geholt haben. Ja, an diesen Trainer, den wir aus Augsburg Baum.
Auch
Da hat man ihn gefragt,
unfassbar,
was war
ne?
denn sein größter Erfolg? Da sagt der deutsche Meister mit der Schulmannschaft. Sowas trainiert den FC Schalke 04, man muss sich das mal vorstellen. Christian Groß
Aber Wahnsinn, ja, du
war sicherlich ein toller
Horrorkabinett.
Trainer mal. In Basel ist er Schweizer Meister geworden. Stuttgart hat er damals gerettet. Ja, dann war er weiter weg. Dann kommt er wieder und ist beim FC Schalke 04. Und dann, ja, und dann holt er solche Leute wie Mustafi und auch, wir müssen auch ganz ehrlich sagen, Kolasinac. Ein Witz. War auch ein Witz. Der war gar nicht richtig fit. Er läuft zweimal auf und ab und dann hat er alles für Schalke getan. Nachher war er nur noch verletzt, weil ihm die Spielpraxis fehlte. Dann wurde er noch vom Trainer zum Kapitän gemacht. Man muss sich das mal alles vorstellen. Also wirklich, da sind Sachen gelaufen, die kann man gar nicht
Nee.
nachvollziehen. Nur leider Gottes ist unser Verein jetzt in der zweiten Liga und da müssen wir
Ja.
gucken, dass so schnellstmöglich und so schnell es geht wieder rauskommt. Und das möchte jeder von uns. Das möchte Olaf Thon, das möchte Klaus Fischer, Abi möchte das. Ich kann einige jetzt aufzählen, denen ich in Kontakt stehe ständig, die nichts anderes wollen. Aber das glaube ich auch, das wollen auch die Spieler, die auf dem Platz sind, ganz schnell wieder in die erste Liga.
Lass uns noch mal einmal, weil ich finde, das in deinen Interviews, die ich da gelesen habe, das gefällt mir, das ist so, ja, das ist bodenständig. Da wirst du beschrieben, als dass die Kommerzialisierung kritisiert. Ich meine, das machen ja viele, aber ich würde jetzt noch mal einmal, weil wir den Namen jetzt schon ein paar Mal hatten mit Clemens Tönnies, wie froh bist denn du jetzt, unabhängig jetzt vom Krieg, dass nicht mehr auf unserer Brust Gazprom steht?
Ja, ich denke mal, wir haben uns vorher nicht so viele Gedanken darüber gemacht.
Nee? Ah, okay, also ich schon. Also mir war das immer von Anfang an, dass ich dachte, oh scheiße, fieses, wie hat Peter Peters das genannt, süßes Gift. Also das war mir von Anfang an bewusst. Also, oh.
Ja gut, süßes Gift, okay. Sicherlich ist immer alles, was aus Russland kam, waren wir immer ein bisschen, sind wir sowieso von Haus aus negativ eingestellt. Für uns war das damals lebensnotwendig. Mhm. Gazprom hat uns eine Menge Geld zur Verfügung gestellt, dass wir auch der Verein sein konnten, der international eine gute Rolle gespielt hat. Mhm. Und national auch eine gute Rolle gespielt hat. Das darf man nicht vergessen. Sicherlich, dass es immer einen faden Beigeschmack gab.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz haben die Fans die Trikots getragen, wo auch Gazprom drauf
stand. Das stimmt. Ja.
Spieler und alle Male, wir sind mit den Sachen stolz rumgelaufen, ohne Wenn und Aber. Mhm. So wie wir Schalker eben stolze Schalker sind auch. Mhm. Und ja, und jetzt kam dieser große Knall und da muss man sagen, Respekt vor dem gesamten Verein, vor der gesamten Vereinsführung, was mir sowieso gefällt, die Vereinsführung ruhig, kompetent, macht ihre Arbeit, hält sich im Hintergrund, spielt sich nicht in den Vordergrund.
Ja.
Gefällt mir richtig, richtig gut,
mir auch,
was dort im Moment abgeht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, absolut die richtige Entscheidung getroffen. Hut ab und ganz großen Respekt.
Finde ich auch, ja. Ja, und was man vielleicht, dass wir das hier auch mal klarstellen, was weiß ich, bei Rewe und Telekom und was die anderen auch für Sponsoren haben, da sitzt auch nicht Tante Rewe in ihrem Supermarkt und der Postbeamte am Schalter. Das sind auch brutale Machenschaften, das ist auch Finanzgeschäft, das sind dunkle Räume, die Leute denken auch nur ans Geld und nicht irgendwie an Kinderaugen, die darunter leiden. Also finde ich, sollte man auch nicht so tun, als wären jetzt Gazprom die Bösen und die anderen Vermarkter und Sponsoren, dass das irgendwie nette Leute wären. Ne? Also das, da wo Geld ist, ist Macht und wo Macht ist, ist häufig sehr unangenehm und unmenschlich. Ja, um vielleicht ein bisschen bei dem Punkt zu bleiben, wie geht dir das heute Abend, das Champions League Abend, ja, und es sind die Achtelfinalspiele, jetzt dann sind bald die Viertelfinale und die Viertelfinale sind jetzt seit 10, 20 Jahren, ja, 10 sagen wir mal, immer die gleichen, wenn man sich die europäischen Ligen anguckt, immer die gleichen an der Spitze, das ist nicht zum Aushalten, es ist so langweilig. Ja, was machst du, wenn du an den europäischen Fußball denkst oder was kommt da bei dir hoch?
Ach, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich recht meidig. Ich sehe gerne guten Fußball. Und wenn diese Mannschaften, die dort spielen, sei es Liverpool, sei es Bayern München, sei es Real Madrid, Barcelona hat es ja dieses Jahr nicht geschafft, da sieht man, was Geld ausmacht. Auf einmal ist der Geld da zugedreht worden. Man hat zu spät darauf reagiert, dass der Generationswechsel innerhalb der Mannschaft, da muss man auch drauf achten, siehe auch bei unserer Nationalmannschaft. Wenn man da ein bisschen schläft. Aber wenn ich sehe, wie die Mannschaften Fußball spielen, sicherlich war jetzt in den letzten ein, zwei Jahren waren die englischen Vereine weit vorne, wo natürlich auch eine Menge Geld im Spiel ist, wo kaum selber Engländer spielen teilweise in den Mannschaften. Aber der ganze Sport hat sich einfach so entwickelt. Alle kommen ja auch nicht von ungefähr zu dem Geld. Ich jetzt sehe, alle schon haben immer über Uli Hoeneß geschimpft. Wenn ich daran denke, er hat Bayern München damals mit 11 Millionen D-Mark Schulden übernommen und hat diesen Verein ganz nach oben geführt. Sponsoren kommen auch, wenn du gute Leistungen hast. Das darf man nicht vergessen. Und jetzt müssen wir hoffen, dass bei uns auch die Sponsoren wieder auf uns aufmerksam werden, dass wir gute Leistungen bringen, sodass die Sponsoren sagen, wir wollen den SC Schalke 04 unterstützen. Mhm. Denn da ist eine Mannschaft auf dem Platz, die alles gibt, um in die erste Liga zu kommen. Mhm. Weil Fakt ist ja, wir sind ja für Sponsoren interessant, wenn wir in der ersten Liga spielen. Und wir sind für Sponsoren interessant, wenn wir im internationalen Wettbewerb spielen. Diese Spiele werden live übertragen.
Also wenn ich dich richtig höre, dich langweilt das jetzt nicht, wie viele Fans, wenn du immer Liverpool, Bayern und immer Real gegen PSG. Das...
Ach, ich sehe einfach gerne guten Fußball. Mhm. Und wenn diese Mannschaften guten Fußball spielen, dann sehe ich das gerne. Freue mich aber jetzt schon darauf, zum Beispiel, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich freue mich jetzt schon aufs Pokalendspiel. Mhm. bei uns hier in Deutschland. Und ich hoffe, dass der SC Freiburg da drin ist.
Ja, wie ist es denn mit RB Leipzig? Die können ja auch ins Finale kommen und das dann auch eventuell gewinnen. Was geht da dann bei dir ab, wenn Leipzig der Pokalsieger ist?
RB Leipzig, nochmal, wer für mich guten Fußball spielt.
Okay.
Und wer dann auch eben im Finale eine gute Leistung zeigt und es dann auch am Ende verdient hat, Pokalsieger vom Platz zu gehen, den schaue ich mir natürlich dann auch an. Das ist mir egal, ob das RB Leipzig ist, ob das Hoffenheim ist oder wie die Clubs heißen. Wir würden da auch nicht Nein sagen, wenn der Boss von RB Leipzig auf einmal bei Schalke 04 wäre und er würde uns das Geld geben. Mhm. Wir würden auch nicht Nein sagen, wenn der Hopp bei uns wäre. Wenn er sagen würde, pass mal auf, jetzt investiere ich mal das Geld und mache so. Wenn ich sehe, was der Hopp so alles macht, darf man diesen Mann gar nicht kritisieren, muss man mal ganz ehrlich sein.
Mhm. Okay.
Er hat jetzt auch schon wieder Geld in die Ukraine geschickt. All das muss man sich auch mal folgen. Das sind alles so Sachen, da sind wir manchmal so ein bisschen eng stehen. Das darf nicht sein.
Ja, es ist so eine, gerade in Deutschland, so eine typische Fußballromantik, ne? Weil man ja selber irgendwie, jeder ist irgendwie am Dorf groß geworden oder selbst in der Stadt, also man, Fußballplatz geht man hin, riecht irgendwie derbe Sprüche und der moderne Fußball hat sich da ja meilenweit von entfernt.
Ja, wir gehen immer noch aus Tradition.
Ja,
Tradition ist gut, aber Tradition schießt keine Tore.
Ja, nee.
Leider nicht. Der MSV Duisburg hat Tradition. Ist nach wie vor, hat der MSV Duisburg einen guten Namen im deutschen Fußball. MSV Duisburg kennt jeder. Wir vom FC Schalke 04, wir haben eine riesengroße Tradition. Das sieht man an unserer Fanschaft. Die überall ist, auf der ganzen Welt gibt es FC Schalke 04 Fans. Aber nichtdestotrotz, im Moment sieht man leider Gottes in der zweiten Liga.
Lass uns mal, ich würde ganz gerne noch ein bisschen, weiß vielleicht nicht jeder, noch mal einmal zu dir kommen, zu deiner Karriere. Du hast das schon oft erzählt, dass du bist nämlich 1985 nach Südkorea gewechselt und da hast du auch schon viel drüber erzählt, wie das gekommen ist. Mich würde mal interessieren, was du aus Korea mitgenommen hast. Was hast du da gelernt? Was war da für eine Kultur oder für eine Art von miteinander umgehen im Menschsein, was dich irgendwie vielleicht geprägt oder begeistert? Oder was war für dich da das Spannendste irgendwie in Korea?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Einstellung der Spieler war auch die Einstellung der Bevölkerung zum Arbeiten. Von meiner Zeit damals hatten die koreanischen Bürger eine Woche Urlaub im Jahr. Wenn ich die Spieler gesehen habe, wir hatten einen Kader von 28 Mann. Und es wurde eine Woche vor Saisonstart hatten wir ein letztes Testspiel. Und in diesem Testspiel wurde dann der Kader festgesetzt für das erste Meisterschaftsspiel. Und es wurden damals 18 Spieler mitgenommen. Und da war ein Spieler dabei, der hatte sich in der Halbzeit verletzt und hat den ganzen Schuh voller Blut gehabt. Dieser Spieler hat sich nicht auswechseln lassen, weil er dabei bleiben wollte. Er hat alles gegeben. Und diese Einstellung, alles zu geben, das habe ich natürlich verinnerlicht.
Okay, interessant.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Und die haben eine tolle Einstellung. Die wussten, wo es lang geht. Die wussten, was sie wollten. Die haben gefightet bis zum Ende. Und das war für mich das Positive, was ich aus diesem Korea-Aufenthalt mitgenommen habe. Was ich aber auch durch den Aufenthalt mitgenommen habe, war, dass ich in vielen Situationen, als ich dann wiederkam, geschmeidiger war, weil ich vieles mit anderen Augen gesehen habe. Ich konnte auch während des Spiels mal lächeln. Vorher war ich verbissen als junger Bursche in der Jugend und da hat man gedacht, jetzt muss so alles unbedingt. Und als ich dann wiederkam, konnte ich auch während des Spiels mal kurz lächeln.
Toll.
Was nicht heißt, dass ich das Spiel nicht ernst genommen habe oder meinem Gegenspieler zeigen wollte, pass mal auf, ich lache dich aus. Nein, ich habe ihn dadurch natürlich auch ein bisschen getäuscht. Er hat gedacht, ach guck mal, die liegt gut drauf, der lächelt. Gegen den kann ich heute mal eben ein Tor erzählen. Den Zahn habe ich ihn natürlich dann bei den nächsten Aktionen dann direkt gezogen.
Das ist klar. Aber es ist ja toll, was du jetzt erzählst, die Geschichte also mit dem blutenden Schuh. Hat mich jetzt sofort erinnert an dein letztes Profispiel, was du als Spieler gemacht hast. Das ist ja eigentlich dann eine ähnliche Geschichte gewesen, dass du quasi über den Schmerzpunkt hinausgegangen bist und dich dann entsprechend auch verletzt hast, dass du nicht mehr spielen konntest. Und ja, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, hast du so ein bisschen die Mentalität, das dann so zu tun, auch aus Korea quasi adaptiert, ne?
Ich habe das mitgenommen aus Korea, aber mein ganz großes Vorbild war immer Werner Dietz. In der Jugend beim MSV Duisburg war für mich Bernhard Diet schon in der Bundesliga das Größte. Er war auch noch, als ich dann Profi wurde, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, er war Europameister. Ich bin nach jedem Training mit Bernhard Diet immer noch 20 bis 30 Minuten draußen geblieben, habe Bälle geübt, habe Zugkopfbälle gemacht, habe Passspiel geübt, habe Antritte gemacht. All das. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich Bernhard Diet damals 100 dafür, einmal, dass er mit mir draußen geblieben ist, aber auch all das, was er erreicht hat durch seinen großen Kampf. Er hat auch für den FC Schalke 04 gespielt.
Ja.
Ennert ist in dieser Hinsicht nach wie vor mein absolutes Vorbild. Und er hat mir eine Menge mitgegeben und ich habe eine Menge Tugenden von ihm übernommen. Besonders die, alles zu geben für den Verein, für den man spielt.
Toll, ja. Ich habe gerade gedacht, als du angesetzt hast, gesagt hast, ja, mal im Training, am Ende und ich, und dann dachte ich schon, jetzt kommt, sind wir immer noch einen trinken gegangen, aber das kam dann ja wahrscheinlich später. Magst du da vielleicht nochmal einmal, also ich hatte auch in einem Interview, da hatte ich jemand gefragt, ja, wer war denn das größte Firebeast, da hast du Schlipinio genannt, also Günther Schlipper. Und ja, wenn wir jetzt schon mal jemanden hier haben, also ich persönlich finde es immer ganz sympathisch und charmant, mal ein bisschen reinzuhören, wie menschlich, wie erdig das Leben früher als Fußballprofi damals gewesen ist. Wenn du da vielleicht gerne ein bisschen erzählen magst, also man ist doch danach noch einen trinken gegangen, oder nicht jedes Mal, aber doch schon mal, oder nicht?
Ja, also wenn man ist dann, man muss das so sagen, wir sind ja schließlich Profis. Ja, sind dann nach Hause gefahren nach dem Spiel, wenn wir ein Auswärtsspiel hatten, dann habe ich mich in mein Auto gesetzt und bin dann nach Hause zu meiner Familie gefahren, weil ich auch froh war, dass ich nach 2 Tagen wieder zu Hause war. Und dann hat meistens Dienstag oder Mittwoch schon das nächste Spiel wieder angestanden oder man hat sonntags morgens schon wieder trainiert. Das ist ein bisschen Trugschluss. Das war ganz früher mal so, dass die alle auf der Rolle waren und sich die Kugel gegeben haben. Bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, war das nicht so. Schlipinio hat so gefeiert, viel gerne, wenn wir unterwegs waren mit der Mannschaft, wenn hat er Spaß gemacht mit uns, war eine Kabine immer lustig, oder hat die Musik angemacht oder sonst irgendwas. Aber dass wir da jetzt um die Häuser gezogen sind, nein, das konnten wir uns auch nicht erlauben. Wir mussten Leistung bringen. Überall kannte man uns. Es ist ja so, dass wir immer noch bekannter sind als die Spieler, die heute spielen. Weil die Leute sich einfach in unserer Zeit nicht mehr mit uns
Das
identifiziert haben
stimmt,
auch.
ja,
Das
das
ist, wenn ich
stimmt.
hier durch Duisburg laufe, mich kennen mehr Leute als die MSV-Spieler. Ich selber erkenne die kaum, die MSV-Spieler, bis auf ein oder zwei vielleicht.
Ja.
Weil ich mal den einen oder anderen trainiert habe oder sie kenne. Und da muss man ganz ehrlich sagen, auch damals war es bei uns schon so, wir konnten uns nicht nachts um die Häuser ziehen. Wir haben die Fans auch immer ein bisschen bescheuert. Geht mal auf den Platz, ihr müsst mal Spiele gewinnen, da kannst du ja nicht in der Disco stehen oder sonst irgendwas. Nee, nee. Also das war nicht der Fall und das ist heute teilweise nicht der Fall, aber heute ist alles anders.
Ja,
Heute feiern die zu Hause oder haben geschlossene Clubs, wo gar kein anderer reinkommt.
Okay, dann hast du jetzt mit dem romantischen Ideal, zumindest bei mir, hast du das aufgeräumt.
Ja.
Ich sah euch immer rauchen und trinken irgendwie,
Ja, ich habe nie geraucht,
was mir
also
sehr
das ist alles schon
sympathisch
mal. Ich
war.
habe mal ein Bierchen getrunken oder ein Gläschen Wein, aber du hast nicht gesehen, dass ich durch die Gegend geschossen bin.
Okay. Ja, jetzt noch mal zu dir. Also wenn ich das hier richtig verfolgt habe, du bist ja dann eben nach deinem Aus, hast du ja dann direkt da die Trainerausbildung gemacht, und bist ja dann auch lange Trainer gewesen, am erfolgreichsten, wenn ich das richtig zusammenfasse, in der Frauenfußball-Bundesliga. Und aber jetzt gerade aktuell nicht, oder? Ist das richtig? Also das letzte, was ich gesehen habe, war ein
Also,
Duisburger Verein bis 2021, oder bist du da jetzt immer noch?
ich war nicht beim Frauenfußball am erfolgreichsten, das ist
Oh,
nicht ganz richtig.
okay.
Ich habe mit SV Bergisch Gladbach ganz große Erfolge errungen. Ich bin mit der Mannschaft in der Regionalliga aufgestiegen. Wir haben dann dort tolle Spiele. Wir haben Rot-Weiß Essen, Rot-Weiß Oberhausen, Schalke 04 haben wir sogar geschlagen. Also, das war ein großer Erfolg. Aber ich habe auch hier in Duisburg als Trainer bin ich aufgestiegen mit Mannschaften, habe der Jugendmannschaft mit der A-Jugend von Fortuna Düsseldorf habe ich den Westdeutschen Pokal gewonnen und bin Meister geworden. Also erstmal habe ich alles trainiert, was man trainieren kann. Von den Bambini angefangen, über Frauen-Bundesliga. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, ist Trainer in der ersten Bundesliga, Cheftrainer in der ersten Bundesliga Männer zu sein. Das war ich ja nur bei den Frauen in der ersten Bundesliga, im 9a. Ansonsten, ich habe zweite Bundesliga FC Remscheid trainiert. Dann dritte Liga war ja damals Oberliga noch zu meiner Zeit, habe ich auch trainiert. In der jetzigen Zeit dritte Liga, das wird wohl nicht mehr passieren. Ich werde im September 60 Jahre alt. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch so sein wird. Ich trainiere und auf Schalke werde ich leider auch kein Trainer mehr werden. Das ist auch vorbei, denke ich mal. Was immer sehr ärgerlich war. Ich hatte ja damals, wie du ja auch sicherlich weißt,
Ja,
schon die Zusage, dass ich
klar.
Co-Trainer werde beim FC Schalke 04 unter Klaus Fischer. Das hat sich ja dann leider Gottes der Klaus anders überlegt, dass er jemand anders nimmt. Das war damals natürlich für mich, muss ich schon sagen, ein herber Nackenschlag und hätte mich beinahe aus der Bahn geworfen, aber da ich ja Didi Schacht bin, hat mich das natürlich nicht aus der Bahn geworfen. Ich bin dann ja zum Wuppertaler SV in die zweite Liga als Co-Trainer von Bernd von Bruch gegangen, so dass ich da dann aufgefangen worden bin. Aber das hat mir natürlich und tut auch heute manchmal noch ein bisschen weh,
Okay.
dass das nicht so ist, dass ich nicht einmal bei meinem Verein noch als Trainer gearbeitet habe. Beim MSV Duisburg habe ich zum Beispiel als Trainer gearbeitet, als Cheftrainer in der Jugend, als Co-Trainer von Pierre Littbarski bei der Zweitligamannschaft. Aber leider bei Schalke 04 habe ich es noch nicht geschafft und ich denke, es wird auch nicht mehr passieren.
Dafür aber in der Legendenelf und eine Legende bei den Fans, das ist ja, das hat auch nicht jeder.
Ach, das ist ganz toll und das macht mich auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ohne rot zu werden, richtig, richtig stolz.
Aber wenn ich das richtig höre, du bist auf jeden Fall zumindest noch heiß oder interessiert. Also wenn was kommt, dann guckst du es dir genauer an und hättest auch theoretisch Bock.
Ich trainiere im Moment hier in der Mannschaft in Duisburg, GSG Duisburg ist das.
Ah, das habe ich nicht gefunden. Okay, siehst du, da bin
Hier
ich nicht
trainiere ich
gut
und
informiert.
das ist Bezirksliga, das kriege ich ganz gut gebacken mit meinen
Okay.
ganzen Aktivitäten, die ich habe.
Okay.
Ich habe die Mannschaft im Oktober übernommen. Das ist ein ehemaliger Spieler, der ist dort Teammanager von mir und der hatte mich angesprochen und das ist ein gut geführter Verein. Mir macht das Spaß. Wir haben uns jetzt von Platz 11 auf Platz 5 verbessert in der kurzen Zeit. Das ist auch in Ordnung. Und dann, wenn nochmal ein richtig tolles und gutes Angebot kommt, mache ich mir sicherlich Gedanken.
Klar. So, und jetzt, einmal müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Ich finde, sowas zeichnet dich ja auch aus, ne? Dass du nicht nur eine Legende bist auf dem Platz und auch daneben, sondern dass du irgendwie so ein bisschen über den Tellerrand hinausbringst, so dass du einen Charakter hast und dass du deine Currywurstbude, ne? Oder mobile Bude, so kann man es ja vielleicht formulieren. Ich habe mir mal hier ein paar, ich habe mal ein bisschen geforscht und ich stelle jetzt mal eine Frage, was schätzt du denn? Vielleicht weiß es ja auch, wie viel Currywürste werden denn in Deutschland jährlich gegessen?
Weiß ich nicht. Ganz ehrlich, habe ich mir noch keine Gedanken
Habe ich mir
darüber
gedacht.
gemacht.
Ja, 800 Millionen, um das mal kurz so zu sagen. 800 Millionen, das heißt also, wenn es du rechnest, dann sagst du von 80 Millionen Bürgern jeder 10 im Jahr. So, ne? Und was ich hier auch gefunden habe, Currywurst war im Jahr 2020 zum 28. Mal in Folge beliebtestes Kantinenessen, wurde aber letztes Jahr durch Spaghetti Bolognese abgelöst. Es gibt sogar einen, wie es immer in Deutschland so komisch ist, einen Tag der Currywurst, falls du das auch nicht wusstest. Das
Ja, das mal
ist der
gehört schon.
4. September. Da kannst du dann irgendwie was Besonderes machen. Ja, aber erzähl trotzdem mal, jetzt habe ich hier so ein paar Facts reingebracht. Wie bist du dazu gekommen? Also, bist du selber, magst du das gerne? Hast du das irgendwie immer gern gegessen? Oder wie bist du da rangekommen dann?
Ich bin ein Junge aus dem Pott, also esse ich auch gerne Currywurst.
Klar,
Komm, mach ich auch.
ja, klar.
Das ist ja kein Thema. Ja, das war so, ich war auf einem Stadtfest und dann sagte meine Frau zu mir, sagte, guck mal da, so ein Imbisswagen, da stehen so viele Leute vor. Das wäre doch an für sich was, was du machen könntest. Weil ich habe immer gesagt, irgendwas muss ich noch machen. Boah, ich gehe den ganzen Tag noch von morgens bis abends mit dem Hund spazieren und lass mich mal irgendwas, ja. Und dann habe ich gesagt, ach, guck mal. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus, ja. Und dann ist die Idee gewachsen und dann habe ich gedacht, ach komm, mach dich mal schlau. Dann habe ich so einen Imbisswagen gesehen, den habe ich dann so ein bisschen anfertigen lassen, wie ich den gerne haben möchte, so nach meinen Ideen. Dann habe ich überlegt, was machst du? Dann war ich da mal in Currywurst essen, da mal. Dann habe ich hier einen Metzgermeister gefunden, Brömmer heißt der, der ist mehrfach ausgezeichnet vom Feinschmecker. Dann fiel mir meine Berliner Zeit ein, als ich dort war, habe ich gesagt, komm, machst du original Berliner Currywurst. Mal was ganz anderes. Ja, dann habe ich eine Soße entworfen, die ist sensationell. Ich bin selbst überrascht, wie ich das geschafft habe, aber ich bin total stolz auf mich. Die Leute lieben diese Soße. Und mittlerweile ist ja mein Imbisswagen, den mache ich jetzt seit 3 Jahren. Ich wollte ihn an sich nur ein Jahr machen. Ich selber wollte den nach vorne pushen und wollte mich dann zurückziehen und wollte Angestellte reintun. Aber wo die draufsteht, muss auch die drin sein. Und ja, und mein Imbisswagen, wie du es vielleicht mitbekommen hast, ist ja mittlerweile absoluter Kult.
Klar.
Nicht nur, dass es lecker ist, sondern mittlerweile ist es sogar die leckerste Currywurst im Pott. Überall, wo ich mit dem Wagen hinkomme, ich bin auch
Krass.
in Gelsenkirchen immer am Stölting-Haber. Immer dienstags von 12 bis 16 Uhr, da kommen die Fans hin, da kamen Gramozis mit dem Trainerteam hin, ja, Olaf kommt, Peter Neururer, also alles kommt, was Rang und Namen hat, sei es nicht nur aus dem Fußball, bei mir war Wolfgang Bosbach essen, also ja, bei mir kommen mittlerweile alle Leute und das macht mir Spaß.
Toll.
Ich mache das genauso mit Herzblut, wie ich Fußball gespielt habe. Und ich freue mich dann immer über die Leute, wenn wir über alte Zeiten plaudern können, aber auch über aktuelle Themen. Und ja, alles in allem war das, muss ich ganz ehrlich sagen, die richtige Entscheidung, dass ich das gemacht habe.
Klasse. Jetzt lass mal, du hast das eben gesagt mit dieser Soße. Für diejenigen, die es nicht wissen, ne? Also ich habe da jetzt noch mal ein bisschen geguckt. Es ist so eine Currywurst als Idee. Ja, die gibt es eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, ist so in den Nachkriegsjahren entstanden. Wenn man so will, einfach formuliert als so eine Art arme Leute esse, dass man also nur eine Wurst hat und dann war halt der Trick und da hat so eine Berlinerin, da gibt es auch so ein bisschen Streit drum, aber vom Prinzip her stellt man sich so vor, so eine Berliner Hausfrau, ja, hat dann irgendwie in der Küche rumexperimentiert und hat dann irgendwie Tomatenmark angerührt und das eine und das andere Pulver dazu. Und dann ist dann halt eben eine berühmte Soße daraus geworden. Und seitdem gibt es überhaupt erst eine Currywurst. Also man kann sagen, eigentlich erst so seit 70 Jahren. Und jetzt hast du aber ja gerade eben erzählt, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du es im Grunde genauso gemacht hast. Das soll so auch, wie habe ich mir das dann vorzustellen? Du stehst dann da in der Küche und mixt was zusammen, probierst und ja, echt.
Ja, und dann habe ich meine Kumpels probieren lassen. Und dann waren zwei, drei verschiedene Soßen. Dann haben die Jungs probiert und dann haben gesagt, das ist die geilste Soße. Ich habe so eine geile Soße habe ich noch nie gegessen.
Okay.
Ja. Und dann war ich froh, dass ich noch wusste, wie ich die gemacht habe. Weil sonst wäre die ja gar nicht wieder so geil geworden.
Ja, und wie wird die jetzt?
Das ist immer noch geil.
Das auf jeden
Ich habe
Fall.
doch noch keine Alzheimer. Also, das ist ja.
Und wie wird das dann, wie hat man sich das vorzustellen? Dann ist das ja jetzt dann auch wahrscheinlich keine Fabrikproduktion, aber oder wie oder doch? Oder wie habe ich mir das
Nein, das ist eine
vorzustellen?
richtige Soße, die ich fertig mache, die ich mit meinen Zutaten so würze, dass sie so lecker ist, wie sie ist.
Und dann wird das dann irgendwie jede Woche oder was weiß ich, wie lange die hält, wird das dann immer neu gemacht, so quasi.
Jeden Tag frisch
Ah,
gemacht.
jeden Tag, okay, super. Ja, ich bin nicht im.
Jeden Tag, wo ich stehe nur viermal die Woche. Also jeden Tag, wo ich stehe.
Okay,
Das
wow.
ist ja mehr mein Hobby und dementsprechend kann ich viermal die Woche stehen.
Toll.
Muss ich jeden Tag rausfahren. Also, stehe nur da, wo ich gerne stehen möchte. Was ich aber auch mache, ich gehe auf Hochzeiten, Geburtstage. Das ist dann immer auch, dass mich dann Fans buchen, wenn irgendwelche Geburtstage sind, so dass ich dann den Jungs dort die Currywurst mache oder den Herrschaften mit Pommes Mayo und wir dann Fotos machen und all das oder Autogramme schreiben. Also ist alles mit dabei, volle Programm.
Okay, also das ist mein Auftrag, wenn ich das nächste Mal da bin. Ich bin nämlich ja weit weg vom Port mittlerweile und dementsprechend
Ja.
ganz selten in der Gegend. Und ja, also das ist für mich dann auf jeden Fall eine Aufgabe, dahin zu kommen. Jetzt lassen wir mal den Kreis wieder schließen. Jetzt kommen wir
Nee,
nochmal.
das ist eine Pflichtaufgabe, nicht
Ja,
eine Aufgabe.
okay. Ist genommen, ja. Also genauso wird es
Ja, ich
gemacht.
meine, ich habe auch, ist ja unglaublich, ist eine Aufgabe. Hier nicht in der Schule beim Rechnen.
Ja, jetzt lass uns den Kreis schließen. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Fußball, zum aktuellen Fußball. Jo, anfangs hast du so gesagt, ja, was braucht es jetzt? Also, meinst du, es ist ein. Das nächste Spiel ist doch schon irgendwie ein Schlüsselspiel, oder? Also, ich meine, wenn man da jetzt sowas. Ich fand jetzt bei Bremen, ne, wenn man das mal als Vergleich nimmt, die können ja vom Glück reden, dass der Markus Anfang da so einen Mist gemacht hat,
Ja.
weil sie dann halt den Trainer wechseln konnten. Und dann war direkt das erste Spiel, hatten sie, glaube ich, so richtig überzeugend oder waren voll da. Und seitdem rauschen die da auf so einer Welle. Und dementsprechend habe ich auch so das Gefühl, jetzt am Sonntag. Da entscheidet sich's eigentlich, ob wir irgendwie bis am Ende dabei sind oder nicht, oder? Wie siehst du das?
Naja, in Bremen, da möchte ich mich nicht so äußern, weil das, was er Anfang da gemacht hat, das ist mit Worten gar nicht zu erklären. Und er darf nach meiner Meinung auch nie mehr eine Mannschaft in Deutschland trainieren. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also, das war ja unmöglich. Die haben dann wirklich riesengroßes Glück gehabt mit Ole Werner. Das ist ja ein Trainer, der passt wie Faust aufs Auge zum SV Werder Bremen.
Jo.
Niemals mit gerechnet, dass diese Mannschaft ganz nach oben kommt, bin ich ganz ehrlich. Für uns ist jedes Spiel ein Endspiel. Und das erste Endspiel ist jetzt. Und dann sehen wir weiter. Das ist, wir haben nur noch Endspiele. Nochmals, von 9 Spielen müssen wir 6 gewinnen.
Ja, ich hatte so
Also.
das Gefühl, wenn jetzt dann Unentschieden bei rausspringt, dann sind die Lichter aus, weil jetzt wieder so ein bisschen meinen.
Ja gut, kommt ja immer darauf an, wie die anderen auch spielen. Sagen wir mal, wir spielen jetzt dreimal unentschieden und gewinnen dann 6 Mal. So. Naja, dann haben wir 21 Punkte geholt.
Dann halten wir es mal so fest. Also 6 Siege. Was sagst du denn jetzt mal aus dem Bauch raus? Also dein Herz sagt natürlich,
Ja.
ja, ich will das gerne, meins auch.
Ja.
Mein Bauch sagt ehrlicherweise, nee, wird aber nicht mehr. Was sagt dein Bauch?
Mein Bauch sagt, wenn alles gut läuft, schaffen wir vielleicht noch den dritten Platz.
Okay, aha. Okay. Ja, dann hören wir mal auf deinen Bauch. Pass auf, Abschlussfrage. Kriegt jeder gestellt, der hier Gast ist. Die lautet: Wer ist für dich der größte Schalker aller Zeiten? Und bei dir würde ich es jetzt aber gerne so machen. Also die Frage tun wir nachher auf jeden Fall auch beantworten. Aber ich würde dich gerne, weil du nun mal dabei warst, würde ich dich auch noch gerne fragen, wer war für dich der beste Fußballer, den du, ja, seit, sagen wir mal, Ende den 70ern, du hast die 70er noch erlebt, du hast Libuda wahrscheinlich noch gesehen und Fischer natürlich sowieso, die 80er, die 90er, ne? Bis heute machen wir erstmal erste Frage, wer war der beste Fußballer oder wen hast du am liebsten beim Fußball zugeguckt in Blau und Weiß in den letzten 50 Jahren?
Ja, da gibt es ja mehrere, also da kann man ja mehrere aufzählen. Libula auf jeden Fall, Ohn war überragend, Abramczyk, Fischer, also da können wir ja viele nennen.
Kannst du nicht,
Also
willst dich nicht festlegen, kannst
ich
gar.
kann nicht einen einzelnen nennen, ich glaube, dafür haben wir zu viele tolle Fußballer beim FC Schalke 04.
Okay. Und dann aber eben zu der zweiten Frage. Also, das ist die, ja, da kannst du jetzt, das muss jetzt nicht unbedingt natürlich ein Spieler sein, das kann ja auch ein Manager sein, das kann ja auch Papa Unkel sein. Ja, also, was würdest du denn sagen, egal ob die gesehen hast oder ob die schon tot waren, wenn du dich da festlegen solltest? Wer war für dich der größte Schalker aller Zeiten? Wir hatten schon, um das mal dir dann so ein bisschen Hinweis zu geben, kam Thomas war hier, die hat gesagt, Rudi Assauer. Und dann war aber letztes Mal jemand dabei, der hat gesagt, Ralf Fährmann. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso? Und dann hat er gesagt, ja, weil der so mit Herz und Seele dabei ist
Also,
und
ja.
sich, auch wenn er dann Position 2 ist, trotzdem immer für den Verein da ist. War also so ein emotionaler Choice, ja.
Also da gibt es für mich, muss man ganz ehrlich sagen, die eher ein Team,
Okay.
wo ich meine, dass das schon legendär war. Und das war für mich Assauer und Huub Steeniks,
Okay.
die sich einfach blind verstanden haben und die eine Menge für den FC Schalke 04 erreicht haben und mit dem FC Schalke 04 erreicht haben. Und ist ja nicht ohne Grund, dass Rudi Assauer heute noch nach wie vor eine ganz große Legende ist. Und übrigens der Kulttrainer und Jahrhunderttrainer des FC Schalke 04 ist. Sind diese beiden für mich schon sehr prägend für den Verein.
Okay. Gut, vielen Dank. Also was wir bis jetzt noch nicht hatten, ich warte mal noch drauf, ne, aber wahrscheinlich fällt das auch schwer, dass dann jemand einfach Kuzorra sagt oder Ceppan oder Tibulski oder so.
Ja, sicherlich gehen die mir auch durch den Kopf. Aber ich selber habe die ja nur so in Filmausschnitten mal gesehen. Dass sie was ganz Besonderes für den FC Schalke 04 waren, brauchen wir auch nicht drüber sprechen.
Jetzt hast
Das
du
ist
gerade
voll.
gesagt, hast du nur in Filmausschnitten gesehen, aber war der nicht dann, also wenn du 89 bis 91 da warst, da hat doch Kuzorra noch gelebt, ne? Oder war der nicht mal da oder hast du ihn nicht mal persönlich kennengelernt?
Nein, habe ich nicht.
Ach, okay, weil ich
Nein,
dachte,
nein. Nein, nein, habe ich nicht kennengelernt. Nein, nein.
weil ich glaube, der ist erst so 99 oder 98,
Ja,
irgendwie
wir sind nicht immer nach Bosch reingegangen. Der saß wohl immer bei Bosch und
so.
der war, der hat ja auch die Lotto-Annahmestelle dort, aber nein, nie habe ich nie persönlich so leider Gottes kennengelernt. Das wäre natürlich was gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe damals nicht die Möglichkeit.
Okay, also wir haben dich auf jeden Fall jetzt kennengelernt, ein bisschen besser noch
Ja, noch nicht
und
ganz, noch nicht ganz. Noch besser könnt ihr mich kennenlernen oder meine gesamte fußballerische Laufbahn, wenn ihr mein Buch mal lest.
ja.
Da bist du gar nicht drauf eingegangen.
Nee, stell vor, mach. Habe
Das
ich nicht,
ist ja
ist mir
jetzt,
untergegangen, gebe ich ehrlich
ja,
zu, habe
das
ich
ist ja,
nicht
habe ich ja vor
gesehen.
einem Jahr geschrieben. Das Buch heißt Der Kämpfer, Schicht im Schacht. Und das ist 50 Jahre Didi Schachs Fußballleben.
Toll.
Und wer dieses Buch liest, und alle, die dieses Buch, das haben schon ganz viele gelesen, alle, die dieses Buch bisher gelesen haben und die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, sagen einfach nur, das bist du authentisch, der Didi Schach, den wir bisher alle kennengelernt haben. Und jedes Kapitel, was man liest, freut man sich aufs nächste. Das ist mir bestätigt worden.
Also da kriegt man Lust, und ich sage jetzt nicht, das ist eine Aufgabe für mich, sondern das ist natürlich Pflicht für mich.
Mehr als das.
Ja. Und ja, du siehst also, ich habe jetzt hier nicht Stunden in Recherche investiert, sondern das, was ich natürlich wusste aus meinem ganzen Fan-Dasein, und habe aber schon ein bisschen geguckt, was ich von dir gefunden habe. Das Skurrilste, das, jetzt muss ich dich doch nochmal einmal drauf ansprechen, wenn man bei YouTube nach dir guckt, ne, nach Videos oder so, findet man jetzt leider nicht so viel jetzt irgendwie aus dem Aufstiegsjahr, da gibt es gar nicht so viele Videos oder so Spiele oder so, aber da
Nee, gab
gibt's
es ja damals noch nicht
nee,
so.
ne, aber da gibt's ein Interview. Wie hieß das denn? Radio? Da hast du so ein Interview gemacht mit so einem arabischen oder irgend
Ja,
sowas.
ja,
Also,
ja,
das
ja.
ist so
Ich,
freaky, und
letztes Jahr war das,
da bin ich
letztes
dann
Jahr,
auf diesen
genau.
Kanal gegangen, und dann ist alles nur so in arabischen Lettern, also bestimmt hunderte Videos, und dann ist ein Video mit Dietmar Schacht, und das ist dann irgendwie deutsch auch beschrieben oder so. Wie bist du da rangekommen? Also, das fand ich
Wie
total.
habe ich habe das auf Arabisch gemacht, verstehe ich jetzt gar nicht. Ja, haben die das auf Deutsch übersetzt? Das ist ja unglaublich.
Also müsst ihr euch mal angucken, gebt einfach mal Dietmar Schacht ein, das ist eines der
Ja, wie
ersten.
bin ich da drauf gekommen? Die haben mich angerufen. Der Olaf Thun rief mich an, er sagte, da ist jemand, der möchte mit dir ein Interview machen. Hast du daran Interesse? Ich sage, wer? Und er sagte, ja, so Radio, das und das. Ich sage, kann sich aber bei mir melden. Ja, und dann haben wir beide miteinander geskypt, ich glaube über eine Stunde. Und ja, da ist das Interview zustande gekommen und hat Spaß gemacht.
Heißt Radio Offside, und ja, wenn man so
Ja, genau.
den Text da liest, ich finde, das passt dann auch wieder gut zu dir, weil es irgendwie so sich selber so beschreibt, als eben, dass es ein bisschen den Blick erweitert und ein bisschen so hinter die Kulissen guckt und so ein
Ich habe es
bisschen.
mir selber noch gar nicht angehört. Ich weiß es gar nicht.
Also ich schicke den Link hier zu unserem Podcast. Kannst ja mal gucken, ob du den
Ja.
anhörst. Ich werde auf jeden Fall Pflicht, mehr als das, Buch und Currywurst.
Für alle Schalke-Fans fliegt dann für dich.
Nicht nur für
Buch
mich,
und Currywurst.
Buch und Currywurst für alle. Und alle bedanken sich bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast für uns. War mir eine große
Gerne.
Freude. Ich sage jetzt für alle noch, ich habe gerne Gäste hier. Das müssen nicht unbedingt Legenden sein, ist natürlich eine große Freude. Ihr dürft euch gerne bei mir melden. Die E-Mail-Adresse lautet knappencast@mail.de. Da dürft ihr gerne auch Feedback schreiben. Zur letzten Sendung ganz kurz, da haben wir über Thomas Aueyan gesprochen, dass man ihn auch Thomas Aueyan ausspricht, so wie er selber heißt und wie er sich selber ausspricht. Leider, das haben viele gehört, aber es ist noch nicht an alle weitergedrungen, weil seitdem höre ich immer wieder Nachrichten, Podcasts, Moderationen, und alle sagen Thomas Ovejan. Und da, wo man das nicht hört, das ist beim großartigen Schalke TV, der Jörg, der sagt auch immer korrekterweise Thomas Aueyan. Also das nochmal als Hinweis, macht das bitte publik, dass die Leute unsere Spieler auch so aussprechen, wie sie heißen. Das ist ja eine Respektsache. Ne? Man sagt ja zu dir auch nicht Didi Schockt oder so, sondern du bist der Didi, und so wird es ja auch genannt
Doch, ich glaube, der mit meinem iranischen Podcast hat das so ausgesprochen.
werden. Also Didi, ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns über euer Feedback, knappencast@mail.de. Ja, vielleicht hören wir uns ja mal wieder, vielleicht gibt es ja mal
Ja.
rosigere Zeiten. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen lieben Dank und Glück auf. Hast du noch ein Abschlussstatement für die Schalke-Fans draußen? Ich bin dann still.
Ja. Steht weiterhin zu unserem Verein, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Ihr wisst, es ist nicht alles so einfach. Dieses Jahr haben wir noch ein ganz schwieriges Jahr vor der Brust. Ich hoffe, wir können wirklich noch Dritter werden. Wenn nicht, mit aller Macht und mit eurer Unterstützung nächstes Jahr in die erste Liga. Auf und alles Gute, euer Didi.
Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de.